Disposition.
Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Zu Gast der 12. Folge Chris Immler, die Berliner Schlagzeuglegende, International Elektroniktüftler und Songschreiber. Für Die Türen, Jens Friebe, Mascha Corella und viele andere liefert er seit Jahren verlässlich den Puls der Hauptstadt. Auf Solopfaden kreiert er seit seinem Debütalbum Nervös aus dem Jahre 2014 einen schwer zu beschreibenden und sich schwer zu entziehenden hypnotischen Sound zwischen Postpunk und Exotika. Ein Gespräch über sein drittes Album Operation Schönheit mit Fragen zur Selbstoptimierung und DIY-Kultur. Über die einstürzenden Neubauten als Kuschelrock der Berliner Avantgarde der 80er Jahre und über das, was wirklich wild war. Über seine Kindheit und Jugend in Süddeutschland und die Verlockungen der Großstadt. Über Minderwertigkeitskomplexe und Empowerment. Bewegende Geschichten, die das Leben schreibt. Und wie man dazu trommelt.
Disposition Podcast heute mit einem besonderen Gast. Wie immer besondere Gäste, die sind nur besondere Gäste, aber heute wirklich auch wieder ein ganz besonderer Gast. Wie sagt man denn? Musiker? Schlagzeuger? Schlagzeuger ist ja gleich Musiker, oder? Ach, ich sag's.
Hallo,
sag,
sagt man vielleicht.
Man sagt einfach Hallo, hallo Chris. Hallo Chris Immler.
Hallo Morris.
Ja, ich weiß nicht, ich habe lange drüber nachgedacht, aber du bist ja weitaus mehr als einfach nur ein Schlagzeuger, obwohl du vielleicht der bekannteste Schlagzeuger oder einer der bekanntesten Schlagzeuger dieser Stadt bist.
Ja. Verrückt.
Schlagzeuger ist ja, du bist, also ich meine, bist ja, wenn du live auftrittst, auf jeden Fall immer Schlagzeuger sofort zu erkennen, weil du halt am Schlagzeug stehst. Mhm. Aber du machst ja nicht nur Schlagzeug, sondern du bist ja auch Sänger, Texter und vor allen Dingen auch elektronischer Elektronikmusiker. Wenn erzähl doch mal, wie würdest du dich denn selbst bezeichnen? Ich rede mich um Kopf und Kragen.
Die schlimmste Sache sind diese so selbst Definitionen der Musik oder der eigenen Person. Also ich tatsächlich wird man bei einem, wenn ich jetzt Gitarre als primäres Instrument hätte, würde mich, und ich würde dazu singen, welchen Lieder mache, okay? Also da gibt's dann so Ausweichdinger, wenn der Typ hinter den Trommeln sitzt, dann bleibt er einfach immer Schlagzeuger. Er spielt eben die Bongos. Das bleibt nun mal so. Tatsächlich hat sich das sehr gewandelt, weil man mittlerweile natürlich weiß, dass Rhythmik, moderne Musik dominiert, kann man schon fast sagen. Und dann geht es natürlich noch um Sounds, aber es ist natürlich nicht, das ist kein Malus, ist mittlerweile ein Vorteil, wenn du Schlagzeuger bist. Kann man auch hören, wenn man sich ein bisschen drum kümmert, merkt man, dass da ganz viele Schlagzeuger mittlerweile mitmischen. Und nicht nur Udo Lindenberg, Gott hab ihn selig, wollte ich schon sagen. Nein, oh Gott. Nee, aber
Phil Collins könnte man noch nennen an der Stelle.
Ja, den gibt es natürlich auch. Aber es gibt auch François Cactus.
Unbedingt.
Bei der kann man leider, muss man leider sagen, meine gute alte Freundin, das Gott hab sie wirklich tatsächlich hoffentlich sehr selig. Und deshalb die eigene Beschreibung, keine Ahnung, Musiker ist, glaube ich, ganz zutreffend.
Ja, ne, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Genau.
Es wird dann immer aufgesplittet in Musiker, Schlagzeuger, Singer. Was weiß ich.
Ja, ich glaube, du bist aber auch einfach, du bist ja auch als Schlagzeuger. Produzent. Als Schlagzeuger einfach auch, also du arbeitest ja auch als Schlagzeuger, also in Anführungsstrichen nur als Schlagzeuger. Mhm, ja. Also ich meine, du schlagzeugst bei den Türen, du schlagzeugst bei Jens Friebe, bei Umschat, bei, keine Ahnung, wenn man jetzt die alle aufzählen würde, bis in die 90er Jahre oder was, 80er, wo du überall Schlagzeug spielst. Ja. Genau, deswegen bist du natürlich auch ein bekannter Schlagzeuger. Und irgendwann, wann war denn das, wo dann sozusagen dein Empowerment-Moment kam, wo du dich alleine.
Tatsächlich musste ich mich ganz lange von hinten nach vorne schummeln ins Rampenlicht. Naja, ich habe halt mit verschiedenen Leuten, vielleicht sind meine Qualitäten auch als Mensch aufgefallen, dass ich außerhalb von Trommeln eben auch noch, außer auf der Galeere zu arbeiten als Trommler und die Leute zu schinden, auch noch selbst irgendwie tatsächlich noch was beizutragen haben. Das ist halt tatsächlich, habe ich das auch bei Golden Showers schon gemacht. Und dann kam das mit Taylor Savvy, hatten wir eine Band, das war Spankings hießen wir. Da haben wir zu zweit daneben Musik gemacht. Mit Patrick Catani habe ich halt Driver und Driver gemacht. Da hatte ich allerdings schon, da bin ich schon alleine aufgetreten. Und irgendwann bin ich halt gefragt worden, der Schritt von der Band zu zweit zu machen, zu einem, was alleine zu machen, ist natürlich kein großer mehr. Nee. Vorher war es ein Riesenschritt, weil das nicht vorgesehen war in meiner imaginierten Bio von, weiß ich nicht, Schicksal Manitou, in meiner Familie ist es einfach, das ist kein anständiger Beruf. Es ist tatsächlich so, dass man, dass ich mich da, mir das auch selber erstmal zutrauen musste. Und das, das hat lange gedauert, deshalb. Ich wusste auch gar nicht, dass ich es möchte, vielleicht ganz am Anfang. Es hat mir gereicht. Ich muss dazu sagen, mir hat es aber auch gereicht. Ich habe ganz viele Touren gespielt mit den Golden Showers. Wir waren 8 Touren oder sowas. Jetzt muss man auch die Kleinen mitrechnen, in den USA alleine. Ne? Also wir waren in Deutschland nur in Berlin eigentlich bekannt. Ansonsten in den USA so ein bisschen. Die Leute kannten sich auch, die sich auskannten. Sind auch bei kleinen Labels, bei einem mittelgroßen Label und bei einem kleinen Label was erschienen in den USA und haben dann vor Turbo Negro und so weiter gespielt. Und da ist natürlich schon
das
so,
dass man... Nochmal für die Leute, das war eine relativ legendäre 90er Jahre, was würde man sagen, Garagenpunk, Garagenpunk, ne? Garagepunk-Band,
ja, genau. Ja, mit einem ziemlich auffälligen Hirasi Barakat, mit einem ziemlich auffälligen Sänger auch. Und das Investment wurde halt natürlich immer größer und man wusste auch, dass da viel mehr geht. Man mag das mit der Zeit dann einfach auch und dann kommt es drauf an, wie du, ob du dich an der Menschheit rächen willst und dann doch ein Solo-Projekt machst. Das, ich möchte nicht wissen, wie viele Bücher auch aus Rache an den Deutschlehrern geschrieben wurden.
Okay. Also okay, deine Solo-Karriere als Rache, als Vergeltungsschlag.
Ja, ja, es gibt natürlich diesen jetzt komme ich auch noch mit Zitaten von den Ärzten, aber eines Tages werde ich mich rächen und die Herzen aller Mädchen brechen. Da ist natürlich was dran. Da ist immer es ist dieses sich hervorzutun, mit dass man was besonders gut kann. Beinhaltet natürlich auch, dass man sagt, schau her. Und eigentlich habt ihr es mir nicht zugetraut, ist dann natürlich irgendwie auch mit dran. Weil man das natürlich als Grunddemütigung mindestens in Deutschland hat. In manchen Kulturkreisen bist du einfach, also Rasi meinte immer, er wurde als Barakat geboren und er war einfach, du siehst so, mein Junge, du bist ein Barakat. Bei mir ist es das nicht. Also bei mir ist es Imler, geh erstmal ins, ich würde jetzt nicht die Opferrolle vielleicht zu sehr, wie sagt man, anmalen. Ich war mal ein Jahr im Waisenhaus, weil mein Vater früh gestorben ist, meine Mutter dann überfordert war, 3 Kinder. Und da war schon, ich sag mal so, da war schon mal ein Knick in meiner Bio, wo es schwer nach unten ging. Das hat mich auch sehr geprägt. Ich habe das dann, das war katholisches Waisenhaus Augsburg und so.
Wie alt warst du da nochmal?
Da war ich 5, war ich nicht mal in der Schule. Mein Bruder, meine Schwester waren da auch und das waren so große Schlafsäle mit 30 Betten und wenn du dich daneben genommen hast, kamst du die Besenkammer, der ganze Quatsch. Also wirklich tatsächlich wie aus so einem dystopischen, falsche Wort, aus so einem
Runterziehfilm.
Beschissenen Sozialfilm. Ja.
Ja.
Genau.
Sozialstudie.
Exakt. Ja.
Okay, und da warst du schon, da war nicht mehr.
Ich wollte gerade Lodge, Ken Lodge. So, okay. Richtig. Okay. Und das, ja. Also, ja, okay, aber noch schlimmer. Das ist ja sogar noch 70er. Da war das eben, ich sage jetzt mal so ganz grundsätzlich, erstmal, musste erstmal ein bisschen Zutrauen gewinnen, dass man sich überhaupt, dass man überhaupt was sagen darf.
Und dann der klassische Weg über die...
Scheiße, ich lache die ganze Zeit mit den Sachen, das ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Aber das kommt davon, dass ich dann, wenn ich dich sehe, dass die Leichtigkeit in mir zurückkehrt, obwohl die Zeiten wirklich absolut egal.
Ich weiß, die Tragödie zur Komödie zu machen. Nein, du weißt es ja auch, vor allem du bist ja Meister darin. Jedenfalls, was ich sagen wollte, aber der klassische Weg ja in Deutschland dann raus, aus dem Minderwertigkeitskomplex der Familie, der Arbeiterfamilie, ist ja dann so die Ausbildung oder der Bildungsweg. Das hast du auch noch kurz versucht, ne? Also du hast dann so ein Steinmetz oder so, oder?
Ja, mich hat's aus der Schule rausgehauen. Meine Mutter hat dann gesagt, also ich komme jetzt nicht aus dem Arbeitermilieu, muss ich jetzt richtig stellen. Aber gleichzeitig hat meine Mutter immer gesagt, so, jetzt haben wir noch 5 Pfennige oder so. Und wirklich tatsächlich, wir hatten dann halt kein Geld, weil die war alleinerziehend, die war aber Sozialarbeiterin, damals hieß das Fürsorgerin und hat dann irgendwie halbtags gearbeitet und da war natürlich auch wenig Zeit für uns und gleichzeitig war man halt immer trotzdem pleite. Es hat halt nicht gereicht, hin und vorn, mein Vater ist zu früh verstorben und da war keine Rente, also das war lächerlich. Und wo war ich stehen geblieben? Ah ja, bei der Schule
Seite,
raus. Ja, die Schule, genau. Und da war dann... Tatsächlich hat meine Mutter dann gesagt, dass sie mich rausgehauen hat aus der Schule, jetzt machst du eine Lehre. So, du wirst hier keine Sekunde ohne Geld bei mir und so.
Wie alt warst du da? Also hast du dich aus der Schule rausgehauen? Hast?
16. Und dann
habe ich... Abbruch 9. Klasse? Oder?
Ja, ne? Und dann habe ich... Steinmetz und Steinbildhauerlehre gemacht, bin da in München zur Schule gegangen und war ansonsten bei der total, wie das natürlich sein muss, auch um bei diesem, in diesem Bildmaterial zu bleiben, total beschissen natürlich, bei so einem richtigen Nazi-Betrieb und die haben mich echt original fertig gemacht. Ich hatte lange Haare zu dem Zeitpunkt, das hat schon gereicht irgendwie, dass ich die letzte Wurst bei denen war. Und man wurde allerdings, also wo sie einen drum gekümmert haben, dass man schön Alkoholiker wird, wenn man hat einen Kasten Bier, das ist ein halber Liter, 20 Flaschen mit jeweils einem halben Liter.
Im Rahmen?
Und die hat man auf diese 5 bis 6 Tage, manchmal musste man noch am Samstag arbeiten, diese auf diese 5 Tage verteilt. Das heißt, dass man jeden Tag irgendwie einen Liter oder was, ich kann nicht rechnen, 5.
Also 2. Eine Kiste pro Nase oder?
Ja, okay. Pro Nase, mhm. Ja.
Also 10 Liter auf eine Woche, ne, ist das dann? Also die halben Literkisten sind 20 Flaschen.
Das heißt 2 Liter pro Tag.
Ja.
Das heißt, dass du einfach während des Betriebs bereits keinen Schmerz mehr empfunden hast, wenn du dir die Finger abgesägt hast. Das ist ja auch gefährlich, diese Arbeit. Das ist also das war sehr unerquicklich. Ich habe dann danach, ich habe das sogar abgeschlossen und dann bin ich aber sofort habe zweiten Bildungsweg gemacht. Habe das danach geholt, habe so Fachabi. Ja, alles mit Ach und Krach.
Das war dann noch in Augsburg?
Und ich bin dann abgehauen aus Augsburg. Das war für mich von vornherein eigentlich mit 12 schon klar, dass ich da weg will. Ich wusste zwar nicht wohin, ich kann mich erinnern, ich habe irgendwie das französisch-englische Wort No irgendwo an meine Zimmerwand gemalt. Ich kann mich erinnern, das war für mich ganz klar, da haue ich auf jeden Fall ab. Das ist definitiv.
Okay, aber du konntest dann erst nach der die Ausbildung hast du zu Ende gebracht?
Ja,
so mit Ach und Krach hast du schon gesagt. Und dann direkt Berlin?
Ja, also genau, also Berlin ja. Dann...
als Kriegsdienstverweigerer dann? Ja, also quasi Flucht genau. Vor dem Wehrdienst sozusagen?
Ja, okay, 85.
Ja.
Und dann irgendwie habe ich mich tatsächlich besser gefühlt, als ich in Berlin war. Das war schon...
Woran hat es gelegen? Wie ist das?
Also tatsächlich war das sofort meine Stadt irgendwie. Ich hatte so ein Schrottauto und habe mich da unter Bülowstraße, Ecke Potsdamer, das war damals auch noch so ein Rotlichtviertel in der Potze. Ich habe jemanden gekannt, bei der konnte ich zwischendurch mal übernachten, das war so eine WG, aber die haben mich wieder rausgeschmissen, weil ich da auf dem Gang rumlag und die dann irgendwie über mich gestolpert sind, keine Ahnung. Es war, durfte immer und dann wieder nicht und habe dann ganz viel in meinem Auto geschlafen, da gibt's ja so eine, das ist so, die war damals noch stillgelegt, da gibt's so U-Bahn, die jetzt wieder drüber fährt, genau. Und das war halt quasi überdacht, man hatte so ein bisschen, Auto eigentlich ist auch immer überdacht, aber man hatte irgendwie, es war so ein bisschen kuscheliger als direkt auf der Straße vielleicht, da gibt's halt so richtige, so Parkbuchten gibt's da. Und ich habe dann immer nachts, ich kann mich erinnern, ich war dann immer, da gab's ja lauter Nachtarbeiter sozusagen und ich bin dann halt da immer hin, da gab's den Transenstrich in der Fröbelstraße und da bin ich dann ins Domina und habe mir irgendwas zu trinken besorgt. Die haben mich immer als Kleiner tituliert und ja.
Und wie lange hast du das dann gemacht mit diesem Mal?
Ich habe Döner gegessen. Ne?
Ja, und wie lange hast du das dann gemacht? Mal sozusagen dieses, ich sag mal, Campieren im Auto oder beziehungsweise im Auto
das schlafen? Das habe ich aber, wenn man jünger ist, kommt einem alles länger vor. Das waren, glaube ich, im Endeffekt dann auch nur so 6 Wochen oder so, aber immerhin.
Das war das Ankommen in der Stadt hier.
Genau, es war das Ankommen. Ich hatte keine Wohnung und...
Mitte der 80er Jahre. Ja. Genau. Und dann aber irgendwann eigene Wohnung oder Wohngemeinschaft?
Eigene Wohnung. Ich habe dann über jemanden eine total beknackte Wohnung bekommen in der Gotenstraße. Das ist so Rote Insel, Schöneberg. Ganz kurz vorher war ich noch vor 4 Wochen oder 2 Monate war ich noch vorher in Maybachufer bei so einem WG mit allen möglichen Leuten von irgendwo her. Das war ziemlich lustig. Aber die hatten dann, da kam dann die Person wieder zurück, deren Zimmer ich hatte. Und dann musste ich da wieder raus. Das war sehr traurig, aber dann hatte ich die eben in der Gotenstraße, das war so Hinterhof, halbe Treppe, Klo, die ganze Nummer. Nee, das stimmt, warte mal, jetzt lüge ich gerade. Ich hatte sogar, das stimmt jetzt gar nicht. Das war im Maybachufer, da bin ich so total bescheuert geregelt, mit der halben Treppe, genau. Und da hatte ich nämlich ein richtiges Klo. Ich weiß es nämlich noch deshalb. Da ist nämlich einmal, kam ich nach Hause, wollte die Klotür aufmachen und hab die nicht aufbekommen. Und hab die nur so einen Spalt aufbekommen, hab dann reingeguckt, dann ist die Decke von oben eingestürzt gewesen. Die war jetzt nicht komplett unten, aber man konnte zum Nachbarn hochgucken durch die Dielen so. Und die haben die damals, halt, das ist so ein Seitenflügel gewesen mit einem Esslöffel Zement, hab die das nach dem Krieg irgendwie hochgezogen. So muss man sich das vorstellen. Und dann haben die halt irgendwie so eine Innentoilette reingekloppt und haben überhaupt nicht drauf geachtet, ob da irgendwie Belüftung oder sowas stattfindet. Und das war natürlich dann, das hat alles geschimmelt und war halt total nass. diese Scheiße. Und da war halt oben irgendein Rohr war undicht. Das war natürlich eine riesen Sauerei. Da war ein richtiger Haufen, unter dem dann mein Klo drunter war. Also du hast noch den Spülkasten hast du schon noch gesehen, aber das Klo war halt quasi in dem, war der Haufen. Das war an einem Freitag. Ich habe dann bin dann zum Hausmeister, das war so ein Typ aus Sachsen. So, Hoffmann ist der Typ, wirklich so mit Blaumann, alles so Klassiker, ein Klischee. Der meinte dann so, was haben Sie gemerkt? Und so, und ich so, haben Sie es nicht gehört vom Nachbarn? So, ja, gab es Probleme. Dann meinte ich so, ja, bei mir ist die Decke eingestürzt von oben drüber und ja, gucken Sie sich an. Und er so widerwillig dann sich die Toilette angeguckt und dann hat er gesehen, dass es, und dann sagte er doch tatsächlich zu mir, ich hätte doch, da hätten Sie mal den Deckel zugemacht, sagte er zu mir. Und ich so, ach, dafür ist der Deckel da. Ach du Scheiße, dafür ist dieser Deckel da. Und dieses Klo vor, falls oben die Decke einstürzt, das ist irgendwie abgesichert. So war das. Das war die Zeit. So, das ist jetzt damit abgeschlossen.
Aber okay, hast du denn damals schon, hast du denn musikalische Skills mit nach Berlin gebracht? Also warst du schon Schlagzeuger?
Ja, ja, sicher. Ich war das vorher. Ich war das in Augsburg schon. Mhm. Wir hatten mit einer Schülerband angefangen, meine Mutter dann genervt mit 13, dass ich ein Schlagzeug will. Habe ich ja schon erzählt, Geld gab es keins, aber man hatte dann Kontakte zu, das machen wir so eine Art Waisenhaus, und die hatten dann irgendwie so eine, die hießen der Clouds, das war nämlich mit Plackerfarbe vorne auf dem Frontfell von der Bassdrum draufgemalt, und von den Clouds habe ich dann irgendwie so ein Konglomerat aus verschiedensten, also hat nicht ein, das, also es gab nicht eine Marke zweimal. Ne? Es war irgendwelche No-Name-Dinger oder was weiß ich. Vielleicht war sogar was. Aber alles, ich hatte nicht immer eine richtige Snare, sondern das war so ein... Ganz am Anfang habe ich sogar noch so richtig auf so Omo-Trommeln rumgehauen, halt zu Hause, um meine Mutter zu nerven und so, um zu sagen, ich brauche jetzt ein Schlagzeug. Und dann habe ich das bekommen. Und man muss sich vorstellen, also wenn man sich ein bisschen auskennt mit Schlagzeug, da gibt es halt Bassdrum-Pedal. Ne? Ja, also genau. Das ist so für die Kickdrum, also unten, für das große Ding, gibt es so ein Fußpedal. Und haust du drauf. Und ich hatte so ein Pedal, was man wie bei einer Nähmaschine mit der Ferse wieder zurückholen musste. Da war überhaupt keine Feder drin. Du musst wieder auf so einem Schwingengrad, hast du das Ding betätigt, das ist kein Scheiß. Und dann so, dong, 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 es ging natürlich, tut, tut, sowas ging überhaupt nicht. Aber ja. Duck, duck, sowas ging vielleicht, okay, ja. Okay. So war das.
Also du musstest nach jedem Schlag den Schlägel wieder
den zurück. Den musstest du wieder zurückholen mit der Ferse quasi nach hinten.
Hattest du dann hier ein Schlagzeug mitgebracht oder irgendwie so Zeugs mitgebracht?
Tatsächlich habe ich ein Schlagzeug mitgebracht.
Okay, okay.
Ja. Okay. Ich hatte dann schon Schlagzeug zu dem Zeitpunkt, habe dann irgendwie bei verschiedenen Bands gespielt und die waren so im örtlichen Umfeld gar nicht so unbeliebt, genau. Und ich hatte dann in Berlin auch ziemlich schnell bei irgendwie, ich weiß den Namen schon gar nicht mehr, bei so einer beknackten Band erstmal angefangen und dann ging es in den Proberaum in Kreuzberg unter der Endart-Galerie, einer von den... Muss ich's wissen. Wie hieß der nochmal? Shit, so eine bekannte Ostberliner Band. Der ist quasi geflohen. Es gab immer wieder Leute aus Ostberlin, die einfach in den späten 80ern sind wahnsinnig viele einfach auch abgehauen. Und die kamen dann ganz oft auch nach Kreuzberg. Also es ist jetzt nicht so, dass man keinen Kontakt mit Ostdeutschen hatte, so, ne? Die, gerade junge Leute sind gerne mal über die Elbe geschwommen oder so und haben da ihr Leben riskiert, ja. Also das ist auf jeden Fall, da gab es eben auch einen von den Skeptikern.
Ah, die Skeptiker. Ja, okay.
Genau. Und ja. Dieter hieß der, genau. Und der hat da mitgespielt und dann Nils und später dann eben Axel Grumbach noch. Der hat Trickbeat auch eine Band gehabt, die total verrücktes Zeug gemacht hat zu zweit. Also richtigen destruktiven Texten. Also alter Fall. Das waren halt auch die 80er. Da war, also Destruktivität kann man heute so gar nicht mehr deklinieren. Es war so schlimm. Es war so, also man kann das sowieso nicht. Aber es
dass es dann halt eine Band wie die Einschütze Neubauten quasi der Pop-Act
hier ist. Ja, das ist im Grunde genommen, das war schon Dream Pop.
Sellout.
Ja, ganz genau, das war schon zum Einschlag. Also so, die Nasenflöten wurden auch gegründet zu dem Zeitpunkt. Also Endart-Galerie, alles, da war ich mit ganz am Anfang mit dabei, mit Chicken, mit Axel auch, mit Anus, die hatten alle so lustige Namen. Und eben mir und Rosa Schmidt war auch noch mit dabei. Der konnte aber gar nicht Nasenflöten, der war eigentlich nur, die musste man immer die Flöte abkleben, weil er es nicht drauf hatte. Es gibt so viele Geschichten. echt, nee, Leute, wie viel Zeit haben wir?
Kannst du dich noch daran erinnern, wie viel Kohle du dann, als du deine erste Butze hattest?
Die war nicht so billig, die hat 250 Mark
gekostet. Ja. Okay, wie hast du die 250 Mark aufgetrieben?
Soll ich das wirklich erzählen? Nee, das erzähle ich nicht. Ich habe auch mal, Taxi bin ich zum Beispiel gefahren.
Ja, genau. Ja. Also du hast richtig einen Taxifahrerschein gemacht, ne?
Ja. Der P-Schein war gar nicht so, also Personen...
Beförderungs irgendwas.
Der war überhaupt nicht einfach. Da war eine Durchfallquote von über 90% oder sowas. Ganz schlimm.
Also
du musstest die richtig reinknien und die haben dich richtig gezwiebelt auch. Die haben dann sowas gesagt, sie steigen im Wedding am, sag ich mal, Bezirksamt aus, aber sie lassen niemanden aussteigen, das ist aber ein Rollstuhlfahrer. Dann musst du wissen, wo die Verkehrsinsel auf der Müllerstraße aufhört und du dann da umdrehen kannst. Kein Blödsinn. Die haben dich solche Sachen gefragt.
Ja,
aber
das ist ja lustig, was ja heute, ne, wenn man sich an Uber und so denkt, also die ganzen Navi-Driver sozusagen.
Das ist klar.
Ja, null. Also gar nicht mehr. Aber du musst.
Aber lass die Welt noch analoger werden, dann ist es aus. Weil du wisst also, Bescheid.
Du könntest jederzeit wieder irgendwie an den Lenker.
Ja, gut. Man vergisst
die. Wie viele Jahre hast du Taxi? Wie viele Jahre hast du Taxi
gefahren? Ja, gestern ist ja auch, nicht the little yesterday, ist schon the big yesterday auch.
Ja, okay, schon aber wie viele Jahre waren es?
Immer wenn ich Geld brauchte, habe ich am Schluss auch nochmal so gemacht. Insofern waren es dann schon viele Jahre. Vielleicht sowas wie 8.
Mhm.
Aber ganz am Anfang habe ich es halt nur gemacht.
Mhm.
Dann habe ich aber auch, Musik und so Früherziehung für Kinder habe ich Musik gemacht auch, war ich beim Bezirksamt Tiergarten. Ich kann es jetzt sagen, mit gefälschten Papieren war ich da. Ich habe mir selber meine eigenen Zeugnisse geschrieben. Man konnte das damals noch mit Stempeln machen. Die Stempel hat man auch ohne Weiteres bekommen. Und ja, die haben händeringend jemanden gesucht und irgendwie, ich hatte irgendwelche Zeugnisse, wie nennt man das?
Ja, also Abschlüsse, Qualifikationen.
Ja, da gibt es ja sowas.
Empfehlungsschreiben.
Empfehlungsschreiben, sowas. Eben von irgendwelchen freien Musikgruppen, die keine Sau damals nachprüfen konnte. Heute könnte man mit dem Internet, der gläserne Musikpädagoge, den gab es damals nicht. Da war das noch der Holzmichel, der da ankam und der war nicht durchsichtig und du konntest da irgendwelchen quatschen, wenn du vielleicht genug warst.
Wie hast du erfahren von der Stellenausschreibung damals, dass sie überhaupt jemanden gesucht haben?
Das wüsste ich doch noch alles erzählen.
Okay.
So weit geht's nicht. Wir haben sowieso nicht die ganze Zeit. Ich kann die ganzen anderen
Sachen. Weil es gab ja dann auch noch kein Internet es gibt ja auch Stellenausschreibungen in Zeitungen oder so. Hast du das über eine Zeitungsannonce zu erfahren oder?
Das habe ich tatsächlich über jemanden privat erfahren.
Okay.
So sieht's aus.
Okay, also jemand hat dir den Hinweis gegeben, dass da ein Musikpädagoge gesucht wird. Okay, und hattest du dann auch ein recht fürstliches Einstiegshonorar?
Ja, das
damalige Verhältnisse
es
wahrscheinlich.
Es war der Hammer. Ich bin ja gerne mal auch zu spät und ich musste gerade in für Tagesspiegel so eine Liste, was willst du nie wieder hören? Die haben sich einfach gemacht, indem sie einem 40 Fragen, das ist einem unglaublich, das verorgelt einen komplett. Eine Frage war unter anderem, was willst du nie wieder hören? Da habe ich geschrieben. Nee, Moment, welchen Satz möchtest du öfter mal hören? Und dann habe ich geschrieben, ach, ich bin selbst auch zu spät. Das möchte ich gerne immer wieder mal hören. Gott, wie kompliziert erklärt.
Ich stelle mir das so vor, da sind dann so Kinder, die warten auf den Lehrer und der Lehrer kommt aber nicht. Ungefähr so vielleicht? Oder der Lehrer kommt später als
vereinbart? Ja, der Lehrer kam natürlich schon. Ich bin dann nach Moabit teilweise aus Schöneberg mit
dem
Fahrrad ohne Gangschaltung.
Okay. Wie viele Stunden hatten die denn dann? Immer so eine Stunde oder zwei Stunden? Oder wie lange war so eine Musikpädagogikstunde bei dir?
Eine Dreiviertelstunde. Und war ein Kindergarten und ich kannte alle Kindergarten, kann man glaube ich so sagen. Also natürlich nicht es gab ja auch noch die liberalere Abteilung, das sind ja Kinderläden, wie jeder weiß. Und das war aber damals schon so ein linkes, freakisches Ding. Die hießen auch alle Peace oder Che Guevara oder so.
So hießen die Gruppen oder was?
Ja, so hießen die Kinderladen. aber nicht Moabit. Okay. Moabit, da hat schon noch ein anderer Wind.
Das war schon ein richtiger Kindergarten. Zille
hat den Bleistift kurz vorher aus der Hand gelegt. Und da war noch ein anderer.
Okay, aber da hatten die sich den freakischen Musikpädagogen aber
angelacht. Haben sie sich tatsächlich ich kam auch ganz gut mit denen klar, muss ich sagen. Ich habe da halt einen Wahnsinn, die haben einen da durchgehauen natürlich. Du hattest dann da vier Gruppen oder weiß gar nicht mehr, da waren es auch fünf oder so. Und danach war es ja auch echt durch. Ich meine, die haben mich abgefeiert, die die Kleinen, weil da kam jetzt halt dieser Verrückte und hat halt irgendwie irgendwas mit uns gemacht und so. Ich habe dann auf einer Ukulele gespielt. Damals gab es noch nicht TV Total. Ich habe so, wenn, dann eher mich nachgemacht. Aber es war halt das Einfachste zu transportieren, muss man einfach sagen. Und
dann hast du mit den Sachen entwickelt oder einfach?
Ja, da gibt's ja eine Menge auch schon Dinge, die man machen kann. Ja,
du warst ja auch gut informiert. Du hattest ja
Ich war auch informiert. Ich hatte Beziehungen und ich hatte dann sozusagen ja
die nötige Unterstützung. Bist du dann irgendwann die Kündigung
reingereicht? Das habe ich nicht so wahnsinnig lange. Ich war dann noch bei so einem Modellversuch in der direkt bei der Rüttli-Schule um die Ecke in Neukölln, Weserstraße am Anfang. Das sieht man auch heute noch. Das ist so eine Kindertagesstätte, die wie so ein Schiff gebaut ist. Das ist relativ, und die haben mir dann einen Raum gegeben und da konnte ich quasi machen, was ich wollte. Ich habe das nicht mehr so allzu lange gemacht. Mir war das so anstrengend und ich wollte auch Punk sein und so. Und das ist natürlich schon so, dass du mit einem...
Professioneller Punk.
Ja, ja. Du musst auch ein Menschenbild vermitteln. ist ja Manipulation, Erziehung. Egal.
Okay,
ich will es nicht zu weit treiben, aber ich hatte irgendwann mal ausgelaugt.
Du hast ja auf jeden Fall, genau. Sind wir schon nach der Wende jetzt in der Erzählung der...
Also wir sind vor der Wende, die Zeit läuft.
Wir müssen ein bisschen springen, okay. Aber dann irgendwann nach der Wende, wann war dann Golden Showers?
Das war um die Zeit rum. Also sag's mal, nee, das war nicht um die Zeit rum. Es war schon nach der Wende. Das stimmt. Vor der Wende auch noch so, was weiß ich, man ist auf Demos gegangen, hat sich verhaften lassen, den ganzen Quatsch. Man hat sich Sturmhauben gekauft, sowas alles. Und dann im Mehringhof irgendwie sich zusammengeschlossen und gegen das Schweinesystem angegangen. Und all das habe ich einfach auch gemacht. War auch gut. Ich bin heute noch bei solchen Dingen angstfrei, weil ich da ziemlich alles erlebt habe, was es da so gab.
Vielleicht springen wir jetzt mal ein bisschen in der Zeit, spulen ganz schnell ein bisschen vor, weil es gibt ja sozusagen zwei, bei dir in der Musik gibt es ja im Prinzip gesehen zwei Stränge. Wie gesagt, es gibt den Schlagzeuger, den wir jetzt hier gerade, also der Schlagzeuger von den Golden Showers und so weiter. Und es gibt ja den Elektronikmusiker Chris Immler, also der an den Drumpads mit Samples arbeitet und mit Synthesizern arbeitet und total neugierig ist, was das alles an kleinen Gadgets zu kaufen gibt. Und so, du bist ja total, also voll drin in dieser Welt. Wann sozusagen ist denn der Garagenrock Schlagzeuger sozusagen zur Elektronik gekommen, oder?
Man muss dazu sagen, ist, also auch der Golden Showers, darf sich da jetzt nicht so eine konservative, engstirnige, mit Punk-Klamotten auftretende Band, sondern da war alles möglich und man war an Kunst interessiert. Wir waren alle an Kunst interessiert. Wir haben auch in der Galerie geprobt, mindestens teilweise, dann auch teilweise von Milchhof, das ist wiederum die jetzt Eschlorack machen, Haus Schwarzenberg, diese Leute hatten damals, das sind Dead Chickens, man kannte sich, die haben auch wieder sowas gehabt, dann hatten wir da einen Proberaum da reingebaut, da gab es diese, die Walz hieß die, die hat damals in Mitte, war die für die fürs Wirtschaftsamt und für die Verteilung von eben leerstehenden Häusern auch zuständig, und die hat uns halt ständig, die hat im Grunde genommen alles torpediert, was irgendwie Richtung Ordnungspolitik ging, und hat also jedem, der ihr gefallen hat und gesagt hat, ich mache Kunst, irgendwie die verrücktesten Dinge zu, also es gab ja dann jahrzehntelang den Eimer, wo man einfach eine Decke rausgerissen hat. Das Publikum stand quasi im Keller und im ersten im Parterre war die Bühne. Und in dieser Zeit habe ich eben mit den Golden Showers da auch gespielt. Da gab es dann, ein bisschen später gab es Berlin-Tokio. Die haben uns allerdings, da waren wir schon die Altvorderen. Und mit den Leuten, Safi, der dann Sniper gemacht hat, und Rosa und so weiter, gab es wahnsinnig viele Connections in alle Richtungen. Und wir haben frühzeitig uns auch für elektronische Musik interessiert. Das war jetzt auch nicht so, dass es eben, es hat nicht bei Garage und Rock aufgehört. Man hat sich einfach, also sowas wie,
aber ich kenne es ja aus der
Kraftwerk. Franz war es natürlich dann, Sergio Total, die kam ein bisschen später dann noch, die hat zu dem Zeitpunkt nur Lolitas gemacht. Die gab es auch, Dann kam irgendwann mal Brezel, der eben dann, also die haben sich ja dann auch getroffen, die haben dann hier Camping-Sex und es gab natürlich Mutter, gab solche Bands gab es auch, aber dann eben auch Knochengirl und dann hatte ich
Patrick Attani natürlich auch, beziehungsweise die ganze...
Ja, der kam noch ein bisschen später.
Okay.
Die haben quasi diese ganzen Leute, muss ich sagen, über mich kennengelernt. Ich war dann so ein bisschen der Link zu dieser ganzen alten Szene in der Oranienstraße, sage ich
also
jetzt
mal
so.
Also zu denen, die schon in den 80ern da waren sozusagen, genau. Zu denen, die dann in den 90ern dazu
genau,
kamen.
Genau, man hat sich so ein bisschen beschnüffelt und wenn man sich halt interessant fand, dann konnte man da quasi mitmachen. So die ganz weiche Tür war das nicht. Man musste da schon so, okay, ihr habt einen Mehrwert, wenn er mich in eure Gruppe aufnimmt. Auch echt ganz schön beknackt auch, aber auf der anderen Seite haben Türen natürlich auch was für sich. Die kann man nämlich auch zumachen.
Genau, aber für dich war das so. Aber für dich war das, ich meine, ich kann mich daran erinnern, irgendwie noch in den 90er Jahren, wenn man da teilweise in der Provinz war oder so, wo so quasi so linke Läden waren, wo so Indie-Rock oder Punk-Rock-Bands gespielt haben, da gab es ja teilweise wirklich noch den Aufkleber an der Bar, gibt Techno keine Chance oder so.
Genau.
Also da gab es ja wirklich,
genau.
Es gab ja wirklich so in der Szene.
Wir haben dann frühzeitig, wir haben zum Beispiel uns auch eingebildet, dass wir, also Axel Grumbach muss ich da auch immer wieder nennen, der hat auch ein Label gehabt, zusammen mal mit Nils und so weiter, dann mit Mentrup war auch mal mit drin, Human Records, also mit W geschrieben, Records, und die hatten auch, also gerade Axel hatte totale Verbindungen nach Japan, Boredoms, diese ganzen Leute, Merzbau hat da auch mal was veröffentlicht, also so richtige Noise-Leute, also richtig so digitaler Krach auch. Man hat das voll abgefeiert, dann eben auch finnische Novelty-Geschichten, also so Special Interest-Kram halt ohne Ende. Man hat dann, ich kann mich erinnern, Knochengirl hat eine Platte aufgenommen, auf der einen Seite das Stück, auf der linken Seite das, auf der rechten Seite sowas. Man hat auch versucht, alles Mögliche, was irgendwie zu ernsthaft und zu kommerziell war, auch auszuhebeln. Das war eine Aufgabe. Ja, das war ein ritterliches, damals hat man sich so empfunden, man hat das zu tun auch. Ne? Und das,
genau, gegen die Kommerzialisierung beziehungsweise auch Vereinnahmung durch irgendwas.
Genau. Ja, also Optimierung ging halt gar nicht. Also in mir wirkt das natürlich immer noch nach. Ich muss dazu sagen, auch heute noch ist es eine Haltung. Also ich habe die immer noch. Ich habe diese Musik gleich Tanzen gleich Sex, Rock'n'Roll.
Das ist so die Formel, an die du dich hältst.
Nein, also ich meine, ich bin ein bisschen hirntot gerade im Moment, weil es ist zu viel. Du hast alle Epochen in mir zum Klingen gebracht und jetzt gerade.
Ja, aber ich finde es wichtig.
So ein Himmel, der nicht voller Geigen hängt, sondern der vor lauter Kram und Sachen und was im Deutschen so schön? Zeug, ist ja sogar Flugzeug, also Zeugs irgendwie rumhängt.
Okay, so.
Jetzt habe ich das vor mir, deshalb kriege ich überhaupt keinen.
Okay, aber wir sind ja jetzt in der Gegenwart. Jetzt just erschienen ist ja dann eben dein drittes Soloalbum, Operation Schönheit. Das ist ja schon das dritte Album, das wir zusammen machen. Im Grunde haben wir, also deine Soloalben, wir haben schon viel mehr Alben zusammen gemacht, aber ne, das dritte Soloalbum, Operation Schönheit. Ja, ich finde, aber alles das, was du jetzt erzählst, also keine Ahnung, ist ja irgendwie auch auf dieser Platte da. Also du bist dir ja vollkommen treu geblieben. Also das ist ja, also dass dein Sound ja im Prinzip immer weiter verfeinert. Jetzt hast du auf dieser Platte, also ich kann mich daran erinnern, damals, du hast ja angefangen mit Patrick Attani. Du wolltest ja eigentlich, dass Patrick deine Platte produziert, aber daraus wurde dann Driver und Driver. Also ihr habt sozusagen in der Produktion dann irgendwann was ganz anderes rausgemacht.
Ja, wir haben uns schon, und er hat ja Ikater, die damals auch noch bei Grand Royal USA und alte. Ich habe Gina kennengelernt und die hat auch
Gina von Cobra Killer halt, ne? Genau.
Kongeniale Partnerin von Patrick bei Ikater und er hat auch andere Sachen noch, Flex Busterman haben die auch irgendwelchen Kram, Edekolon. Ich kann das gar nicht alles aufzählen. Das sind so
viele
Sachen.
Das ist wahnsinnig
viel. Ich wollte nur sagen, du hast jetzt sozusagen.
Und dann hast du im Prinzip gesehen, ja, zwei haben wir das erste richtige Soloalbum, war das Nervös-Album. Und da war noch sehr viel, sag mal, von dem garagigeren Chris Immler zu.
Also Patrick ist auch, ich war mit denen auf Tour. Ich habe mal so eine Europa-Tour auch mit DHR-Leuten gemacht, also DHR Digital Hardcore Recording,
aus
London, Dean Street, beziehungsweise da hing auch Alec Empire mit drin und so. Und wir haben da eine Tour gemacht und ich habe das Auto gefahren, war halt so der Tourmanager und bla bla und so. Und da habe ich halt immer meine Kassetten aufgelegt, die ich halt auch mit Golden Showers, man hatte ein Riesenwissen an eben auch Französisch. französischen Elektropop, was irgendwie, das hatte ich jetzt nicht von Françoise, sondern das ging sogar eher über Razi, der auch ganz früh bei Sergio Totalmann mitgespielt hat. Ja, der erste Sergio Totalmann. Und eben auch indische Musik aus Bollywood, aber halt noch so die ganz verrückten Sachen. Und ich hatte lauter so Kram und eben auch ganz viel so coolen Rock'n'Roll halt. Ne? So 60s Zeug, so 60s Swag. Ne? Den hatte ich ja auch.
Voll.
Und so. Und dann habe ich das gespielt und die waren halt, die haben alle, das sind halt einfach Musiker, die halt einfach Musik lieben und die hatten alle große Ohren und lange Ohren. Hier Shih Tzu, also David Hammer, leider nicht mehr am Leben. Großartiger, genialer Musiker, der war auch mit dem Auto und dann hat sich da so gegenseitig immer die Sachen und so ging es halt irgendwie los. No, und ich habe mit Patrick auch gemerkt, dass wir wahnsinnig viel Schnittmengen haben auch. Also so, man hat so einen Stil und man liebt gewisse Sachen und auch die Überschreitung und das Radikale und so weiter. Und dann haben wir eben zusammen Driver und Driver gemacht. Das ja auch bei dir rauskam.
Ja, richtig.
Oder bei euch.
Genau. Es kam raus, genau, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir haben uns dann mal getroffen, dass du mir Solo-Zeugs vorgespielt und dann war immer die Idee, ja, ich mach nochmal. Mhm. Und dann, genau, und dann wurde dann aber dann aus den ersten Solo-Plänen wurde dann Driver und Driver oder Solo-Pläne vielleicht kurz zurückgestellt. Dann kam auf jeden Fall, was ich nur erzählen wollte, war nervös und das nervös hast du dann ja mit Schneider gemacht, ne? Genau.
Also der hat genau.
Aber aufgenommen.
Aufgenommen. Also ich hatte schon, man muss sich schon also so vorstellen, dass ich so die meisten Sachen zu Hause aufgenommen habe. Bei Schneider habe ich allerdings noch Schlagzeug mit drauf gespielt.
Genau.
Und noch so ein bisschen mehr so bei ihm noch gemacht. Mittlerweile bin ich besser equipped und mache noch mehr zu Hause selber nur und kommt dann quasi zu einem jemand, der mich produziert und singt vielleicht noch was.
Genau. Aber ich wollte nur sagen, da war noch so mehr Garage oder beziehungsweise mehr von diesem quasi von dem Rock. Schlagzeugzeugs mit und der Elektronik zusammen natürlich und dem ganzen Exotica und Incredible Strange Music Sounds und was auch immer. Beim zweiten Album dann Maschinen und Tiere bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Elektronik schon hier und da, also im Verhältnis.
Mhm.
Und jetzt würde ich sagen, hast du ja eigentlich, würde ich sagen, finde ich, so deine so elektronischste Platte bisher gemacht. Mhm. Also finde ich so, empfinde ich so.
Mhm.
Also es gibt jetzt nicht mehr so den Anspruch, diese Live-Energie, die du ja zweifelsohne immer spitzenmäßig auf die Bühne bringst, sondern es ist vielleicht eher so, muss ich jetzt vielleicht gar nicht auf der Platte machen, kann ich ja live machen, die Platte funktioniert irgendwie anders, oder habe ich den Eindruck, ist das, habe ich das
ja,
richtig?
Das ist, ja, schon, ne? Das ist so, das kam jetzt mit den Jahren, dass ich weiß, wie der Hase läuft, also dass ich weiß auch, dass ich diese Energie, oder Energie ist immer so ein ich kann es nicht, ich gebe es zu, ich weiß es selber, ich weiß, dass es oftmals dann so beschrieben wird und so weiter, ich sage jetzt mal, aber dass ich diese, die Verrücktheiten, die mir auch auf der Bühne erlauben, auch teilweise so, was man da so Überlängen und Zeug, das kann man alles, natürlich auch Energie, die kann man, das kriegt man gar nicht auf Platte.
Das ist ja auch so eine Art, ich finde, du bist ja so auch dann so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal so eine Art Schamane. Also für mich ist das also so ein Schamanismus, sehr viel Rhythmus und irgendwie die ganze Zeit wird man halt in so eine Trance hinein, also auch durch die Sounds.
Das
und so
Voodoo, ich habe da nichts Voodoo,
gesehen, auch immer,
das,
genau,
der Voodoo-Anteil ist durchaus ist gegeben
da.
Und ich und das mag ich auch und das würde ich jetzt auf keinen Fall. Das ist ein Ehrentitel. Mir wurde immer mehr klar, dass ich im Grunde genommen dieses Schlagzeug auch gar nicht mehr brauche.
Mhm.
Das ist es vielleicht einfach auch. Am Anfang habe ich einfach auch gedacht, man türmt ja am Anfang auch vielleicht aus Unsicherheit viel mehr aufeinander, als man es dann später tut. Und jetzt ist es einfach so, dass es im Grunde genommen eine elektronische Platte ist. Ich spiele schon noch auch mal eine Trompete oder so. Dann spiele ich auf irgendwelchen Kinderkram oder auf irgendwelchen, ich habe auch indische Instrumente, irgendwie Taburkas und irgendwelchen Kram, den ich noch so mit drauf spiele, teilweise dann auch verpitche, weil ich sowas eben auch mag, man kriegt einfach gewisse Sounds auch teilweise nicht aus Synthesizern raus und ich möchte gerne mich selber auch überraschen mit Sounds, die nie gehört oder selten gehört oder so, am besten nie gehört, ganz klar.
Mhm.
Ich versuche natürlich immer irgendwie auch da das Unmögliche möglich zu machen.
Ja,
Und da hat sich das halt ergeben, jetzt auch nochmal mit, ich habe ja eine EP noch rausgebracht letztes Jahr bei Rio. Das ist ein kleines Label mit totalen Liebhabern und großartigen Leuten. Da ist eben unter anderem, wurde ich da angequatscht in Litauen auf dem Festival, ob ich denn nicht, und das würde ja, vielleicht mich jetzt auch gar nicht groß verbiegen, es würde relativ schnell rauskommen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja. Ich habe die dann kennengelernt und gemerkt, das sind hervorragende Leute. Und das ist Markus. Ist ja wurscht. Oder ist nicht wurscht. Es sind drei Leute, unter anderem eben auch Benedikt Frey, und er hat dann die EP quasi abgemischt. von mir. Mhm. Und das ging aber dann so weit, dass ich dann gemerkt habe, das ist halt total toll, was der macht. Der legt viel auf auch, der ist selber also produzierender DJ und so. Und übrigens Nadja gibt es auch noch, damit ich die jetzt alle Dalo jetzt alle auch nenne. Und Benedikt hat dann irgendwie, das hat so gefunzt, dass man, dass ich mir gedacht habe, Mensch, der könnte doch die Platte produzieren. Er war dann, und ich kam dann mit dem Kram an und er so, find's voll geil, find's voll gut. Und das wurde dann so, dass ich also quasi, ich habe schon quasi alle Signale, beim Paar habe ich noch drauf gesungen, aber so mehr oder weniger. Nur er hat das quasi, also nicht bei jedem Stück jetzt. Gibt auch eins, das habe ich bei Andreas abgemischt.
Genau, Andreas Spechtel.
Und auch mal was eingesungen, das ist Movies. Und ein anderes ist aber gar nicht erschienen. Dann ist es aber so gelaufen, dass ich, dass es immer mehr in Richtung Remix schon fast ging, muss ich sagen. Also so, also jetzt ein paar Stücke, da habe ich jetzt schon genauso in der Struktur auch durchgedrückt, aber zumindest teilweise hat dann Benedikt gesagt, ja, lass uns doch mal das alles weglassen. Also diese Verdichtung, die ich sowieso vorhatte, zu viele Töne, ich glaube, wer war es, Kaiser Josef oder so ähnlich, nicht Franz Josef, wer war denn das nochmal? Ist ja völlig wurscht. Zu Mozart gesagt, ne? Zu viele Töne und der so. Das hatte ich, dieses Gefühl hatte ich, habe ich halt immer, also dass man quasi einfach alles so lange weglässt, auch an den Klamotten, bis man quasi nichts mehr weglassen kann, dann ist es perfekt und dann ist es immer noch, ne? So. Und das habe ich natürlich da habe ich von dem quasi nochmal einen ziemlichen Boost bekommen, indem er eben von außen sich nicht so in diese einzelnen Melodien, die ich noch zur Verfügung hatte und nochmal ein Pattern mehr, nicht so verliebt hatte, so der konnte die quasi nüchtern, unemotional
eliminieren.
Fast schon sich anhören.
Und kill your darlings, wie man so schön sagt. Ne?
Genau. Ja, und das Problem ist ja, wenn man sich dann in so Sachen verknallt hat und dann weiß auch, diese Stelle funktioniert so geil, aber dir jemand von außen sagt, weißt du was, aber da ist eigentlich schon alles gesagt. Und wenn du das jetzt noch oben drauf haust, das ist so wie Müller, Milch, Reis, nochmal Zimt, das schmeckt, der erste Löffel schmeckt geil. Aber dann, beim dritten Löffel gibst du auf, weil das einfach nur noch dieses scheiß Zimt ist und du einfach, das ist too much. So.
Also ich finde auch die Operation Schönheit, das Album ist sehr gut, sehr fein abgeschmeckt, wie man so schön sagt. Freue mich sehr, dass die jetzt für deine Verhältnisse sehr minimalistisch ist, weil ich glaube halt immer, dass wenn man dich live erlebt, dass man auch, dass auch alle irgendwie in der Lage sind, dann mehr Informationen aufzunehmen. Also so, weil das halt einfach dieses Live-Moment ist und weil es halt einfach diese ganze Energie im Raum, nochmal das Energiewort, aber auch die anderen Leute und irgendwie schaukelt sich das so hoch und irgendwann ist so eine Euphorie da und dann ist auch egal, da kann dann noch eine Spur drüber und noch ein Dub-Effekt und keine Ahnung. Aber ich glaube, auf Platte dann ist das dann halt irgendwie wahrscheinlich ganz gut, wenn es ein bisschen reduzierter ist und ich glaube, jetzt ist das halt so eine
ist trotzdem nicht mehr ganz so eine Überwältigungsmucke.
Ja, genau.
Ich sagen,
genau.
Mochte ich zwar noch nie, aber ich sage es einfach auch mal.
Genau.
Es ist schon so, dass es eben, also nicht auf diesen Rock'n'Roll-Effekt so setzt auch, ne?
Genau.
Also das ist ja eher so Glamrock, so, ne?
Genau.
Keine Zeile ein. Aber und eben auch stabil teilweise. Ich könnte natürlich Breaks einbauen ohne Ende. Man kann diese ganzen DJ-Tricks machen und so weiter. Aber wir haben es ganz oft auch, es war auch mein Interesse und mein Anliegen, dass ich auch oft gemeint habe, wir lassen es einfach durchzimmern. Ich fand die Rhythmik schon so gut. Der ist auch eine Menge, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man auch, dass es ziemlich cool gemacht, so?
Ja, es ist auf jeden Fall wesentlich ausgefuchster, als es an der Oberfläche erstmal wirkt. Also genau. Es ist wesentlich detailreicher.
Es ist
manchmal
so, dass man nicht weiß, warum groovt was oder warum nicht.
Genau, es ist super.
Und da gibt's, das sind ganz, ganz fürchterlich viele Kleinigkeiten, die das dann ausmachen, die man eben zum Glück nicht mal richtig benennen kann. Das ist so ein, das sind teilweise auch Phrasierungen oder eine leicht triolische Note, die man zulässt eben oder auch nicht. Ne? Das ist,
aber das sind ja dann auch deine doch mittlerweile ein paar Jahre Erfahrung, oder? Die du als sowohl als Schlagzeuger als aber auch als Programmierer von Beats und so weiter und so fort. Und du bist ja, hast ja auch schon viele, viele Nächte in Clubs verbracht und auf Festivals und so weiter. Also,
genau.
Also, und viel gehört. Und irgendwann weiß man halt auch, was dann irgendwo den Unterschied macht.
Also, ich meine, tatsächlich ist es eine ganz feinstoffliche Angelegenheit.
Ja, auf jeden Fall.
Und selbst wenn man dann eben, man kennt das in allen Bereichen. Ich habe gerade vorhin noch gemeint, mit Klamotten oder so, man lässt so viel weg, aber es ist trotzdem, ey, sowas ist natürlich immer geiler als eine Menge Bimmel, wie heißt der eine Typ, Glöckler oder so.
Ja, der ist extrem im...
Es ist auch geil. Ich will auf keinen Fall den bashen. Ihn bitte nee, nicht.
Überhaupt ja, nicht.
Aber ich meine nur, ne, und diese Minimalisierung natürlich, also man kennt es bei Textlichkeiten auch, wenn das dann wirklich immer noch funktioniert, obwohl kaum was, dann weiß man natürlich, dass das Material in sich so fein gewoben ist und so viel, wie sagt man, in sich trägt, dass das eben ohne unbewusst ist quasi, die Subliminalbotschaften sind da drin wie tanz, lass dich gehen, let it all hang out and fuck it, keine Ahnung, irgendwie so Sachen oder konzentrier dich oder ja, sowas, ne? Ja, ohne dass du es hörst. Das ist nicht zum, genau,
ja, und das sind, wenn's,
analysieren
genau,
könntest.
Genau, so ja, genau. Und das sind oft komplexere Informationen als einfach nur umcha, umcha, umcha oder so halt, ne? So,
genau.
Obwohl der primitive
Meter. Ja, ja. Aber selbst hier muss dann eben, aber da muss man sich eben auch ein bisschen mit Sounds auskennen. Genau. Und dann eben auch diese Love haben und dann eben nicht auf Preset-Sounds zurückgreifen. Ich kann natürlich viele Leute, die irgendwann mal kapiert haben, Mensch, du musst elektronische Musik, es hat sich jetzt mittlerweile auch,
ja,
es gibt nicht mal mehr Zitterspieler irgendwie in der letzten Almritze irgendwo, die jetzt nicht elektronische oder Software sind, einsetzen.
Es gibt auch keine Rockband mehr ohne.
Man merkt es trotzdem, wenn die sich nicht lange genug mit Elektronik, mit einer gewissen, wie soll ich sagen, jetzt nicht nur, dass es ein Vehikel ist, womit man irgendwie durchpflügen kann und irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit kriegt, weil das ja macht. Aber man kann es hören.
Ja.
Ich sag mal so, man kann es hören, ob da jemand wirklich tatsächlich sich damit beschäftigt hat und das vielleicht auch schon ein bisschen länger kennt. Klar, natürlich bin ich, wie das eben so ist, alles kommt ja immer von allem so. Gott, ist es natürlich so, dass ich natürlich Leuten wie Patrick auch unendlich dankbar für solche Sachen bin, weil natürlich der, wenn sich jemand wirklich gut in der Stadt auskennt mit elektronischer Musik, dann ist es Patrick. Der hat das quasi, da konnte er noch nicht reden, da konnte er schon Beat programmieren. Also das ist so ungefähr gelaufen. Und da habe ich das natürlich, aber gleichzeitig muss es natürlich auch mit einem selber, irgendwie muss irgendwas in einem zu klingen bringen und man einfach sagen, das interessiert mich eben auch total.
Aber okay, aber ich finde es auf jeden Fall interessant, wie so dein eigener Soundhybrid sich entwickelt hat über die Jahre und jetzt irgendwie, ja, jetzt halt so, ich sag mal, sehr solide dasteht. Du hast jetzt so deine eigene Nische entwickelt und irgendwie ausgebaut und hast jetzt im Prinzip so auch dein Publikum ja auch überall auf der Welt mittlerweile irgendwie so. Das ist doch irgendwie, es gibt halt nicht so viele Leute, denen das so gelingt oder so. Also so kompromisslos auch oder so, weißt du? Also, ja, also und mittlerweile würdest du sagen, ist ja auch hier auch anschlussfähiger, weil ich meine, ich weiß das auch ganz lange immer so, ah ja, Chris, dann hat man immer irgendwelche Videos gesehen, du irgendwie in Osteuropa, du irgendwie in Frankreich, in Italien, in weiß ich nicht wo, Rumänien. Mhm. Also und überall so euphorische und so ausgelassene Meute und so war ein totaler Wahnsinn und immer so, wow, was für ein Wahnsinn. Und dann, genau, aber hier in Deutschland, also bis auf so die klassischen urbanen Räume oder so. Und natürlich, klar, Fusion Festival oder sowas gibt es natürlich schon, aber wie empfindest du das mittlerweile? Also
ja, das ist
für dich, hast du das so aufgegeben?
Also nach wie vor ist Deutschland, ich fremde so ein bisschen mit meinem eigenen, ich bin so eine Art Skorpions. Das muss ich dazu sagen. Also bei international muss man jetzt, ich habe zweimal in den USA gespielt und das haben wir auch mit Driver gemacht. Aber da bin ich natürlich, das ist für mich jetzt schon kein. Aber Europa und von mir aus auch Israel oder so, das schon. Und ich habe jetzt auch einen Booker in Skandinavien, der hat sich bei mir gemeldet, muss ich jetzt auch, man darf ja nicht zu unbescheiden sein.
Nein.
Das ziert sich ja nicht Unbescheidenheit mittlerweile. Der hat sich bei mir gemeldet, muss ich ganz klar sagen, auch französische Booker haben sich bei mir gemeldet, italienische, ich habe die nicht mal angefragt, die haben sich bei mir gemeldet. Das wäre in Deutschland, ist ausgeschlossen, da meldet sich keine Sau bei mir. Das ist, es ist leider so, wie soll ich sagen, will ich jetzt meine Landsleute, ja, ist mir auch egal. Also ich halt die Deutschen halt grundsätzlich für ziemlich feige. Das ist ein alter Hut, das hat, glaube ich, schon Hugo von Hoffmannsthal gesagt. Die Deutschen, die labern zwar viel, aber die trauen sich im Endeffekt nichts. Das ungefähr so geht das Zitat. Das ist jetzt natürlich ganz schlecht wiedergegeben. Aber das empfinde ich ganz oft so. Das setzt sich auch bei Filmen sofort. Da kann man jetzt andere Ursachen noch mit anfügen, dass es frühzeitig zum Beispiel zum österreichischen Film Privatfernsehen in Deutschland gab. Und dann ging es nur um Quote. Wenn die Österreicher nur abgekoppelt waren von dem großen Erfolgsdruck, ist es aber so, dass die Deutschen immer eine grüne Ampel brauchen. Die brauchen quasi einen Marschbefehl, dass es jetzt geht bei dem Imler kann man hingehen, die Franz, ich sage jetzt mal so, in Belgien, da war ich jetzt mein letzter Auftritt jetzt vor ein paar Tagen erst in Liège und davor war ich in Frankreich, das war so eine kleine Tour und da ist es einfach immer so, die gehen dahin, das sind keine Leute, lieben die Musik, muss man auch sagen, die lieben die Musik mehr als die Deutschen, das würde ich jetzt mal so, das ist zwar nicht nachprüfbar, ich weiß, aber das würde ich so sagen, die haben die sowieso für so Nerd-Geschichten auch mehr übrig, man sammelt auch die Dinge, man sammelt auch Comics bis zur Decke, so viele Leute, die es da zufällig, das kann gar nicht sein, also ich mache das ja schon seit vielen Jahren und da ist es so, dass sie einfach auf einem, die lassen sich drauf ein, die sitzen auch irgendwo rum im, sag mal, im Hotel, das mit zum Beispiel in Paris war ich da eben auch vor ein paar Tagen und da singt die dann zu irgend so einem Quatsch, R&B-Müll irgendwie, singt die halt so mit, das kann aber jeder hören, man lässt sich halt auch gehen, man singt zur Musik, man lässt sich emotional davon mitnehmen, sich im Gehen lassen können die Franzosen, die Belgier und so weiter, auch die Italiener, den Deutschen, da müssen die Deutschen, wie soll ich sagen, da hängt die Latte hoch für die Deutschen, da kommt die niemals drüber. Das ist einfach dieses, die sich auch verausgaben und eben nicht darauf hoffen, dass da jetzt jemand einen in die Hand nimmt und sagt, das ist in Ordnung. Die Deutschen wollen erstmal das überprüft haben. Das muss im Grunde genommen, und jetzt tanze ich zu dem Typen. Ist der mir nicht so alt? Was macht denn der da oben? Diese Fragen stellen die sich einfach nicht. Ich weiß das, ich sehe das sofort. Und das geht auch altersmäßig auch ganz anders ab. Das wird nicht, in Deutschland muss es kategorisiert werden. Und selbst wenn es Diversität oder sowas, dann heißt irgendwie, man würde jetzt irgendwie diverser und bla bla bla, dann ist es im Grunde genommen eine andere Enge, die da entworfen wird. Das ist nämlich dann auch wieder eine, die eben Alter ausschließt oder andere Dinge ausschließt. Gibt es neue Ausschlussverfahren? Es gibt immer einen engen Raum. Es ist einfach nie von mit großem Herz. Nie, stimmt natürlich nicht, aber wenige. Es gibt dieses sich wirklich auf dem Feuerwehrball. Man, what the fuck, dann tanzt er zum Boney M. Warum denn nicht? Das, glaube ich, die ganz Jungen machen, haben vielleicht das Problem jetzt so nicht mehr. Problem an der Sache ist allerdings das, da spielt einfach Musik auch nicht mehr, du kriegst nicht mehr so einen Distinktionsgewinn durch Musik, sondern durch andere Dinge. Aber es geht nach wie vor um und diese Distinktionsgeschichte, das ist, glaube ich, der Kern dieser Verklemmung, die Deutschen haben, dass sie sich nicht dabei erwischen lassen wollen, dass sie zu was Falschem das machen. Und es setzt sich dann mit den Veranstaltern fort, Clubs, die einen nicht nehmen, weil da ist ja nicht, also, und da musst du dich quasi von außen, ich werde von außen öfter mal importiert, also Leute, die tatsächlich richtig sich auskennen mit Musik, auch. Sei es mal auf der Fusion oder so, wo ich oft öfter gespielt habe.
Die buchen
oder
dich.
Bei Camp Cosmic, wo es so richtige Auskenner auch sind, die halt im Grunde genommen sind das alles DJs, die laden mich halt ein.
Ich weiß, ja.
So läuft es halt, ne? Klar. Oder natürlich Leute, die was wagen, so wie in Stuttgart, ja, Arne oder so.
Ja, ich meine, ich sage das ja immer wieder, ich habe das, glaube ich, hier auch in so einem Podcast schon ein paar Mal erzählt, aber das ist ja meine Hauptthese. In Deutschland ist ja das Problem halt einfach, das muss halt ja auch immer wieder diese Provinz in Deutschland zurückerobern. Also wenn du gehst in die Stadt aus Augsburg ist nach Berlin, bewegt sich hier in Szenen, da kommen super interessante Leute zusammen, es entstehen neue Sounds und so. Und dann musst du aber damit, wenn du dann im deutschsprachigen Raum deinen Lebensunterhalt verdienen möchtest mit Musik, musst du dann wieder dahin zurück zu den Leuten und musst denen dann deinen Kram vorspielen und die müssen dir applaudieren, obwohl die gar nichts, also sich damit gar nicht, null.
Deine
also,
eigene Provinz,
die
mühsam losgeworden
ist. Genau, aber die Idee von dir, dass du sagst, der Deutsche ist so verkrampft in seinen Distinktionsüberlegungen, dass er...
Das ist mein Eindruck. Also ich muss es
nochmal... Dass er dann lieber gar nichts macht, also sich da komplett raushält.
Also ich sag mal so, wenn es denn so ist und ich spiele wo, dann funktioniert das eigentlich immer. So,
wenn du, würde ich auch sagen.
Aber es geht auch so um die Booking-Geschichten einfach auch. Es geht um die Clubs selber. Und ich muss eigentlich sagen, die sind auch im Großen und Ganzen sind die eben auch, natürlich sind sie auch bedroht, aber die Deutschen überprüfen immer sofort, ob das jetzt im Grunde genommen, also entweder ist es eine Nische, oder es muss sofort sich auch total zahlen, was dazwischen gibt es kaum, diese tiefe Love und diese Sachen einfach durchzuziehen, so als...
Ja, nur wenn es halt eine gewisse Größenordnung sich also entwickelt hat, aber die braucht natürlich auch Zeit und schlussendlich natürlich... Also
es gibt ein paar Ausnahmen, das ist halt sowas wie Pudel oder so, ne?
Genau,
das
sind doch oder wenn man jetzt, genau, wenn man jetzt, ich meine jetzt, wenn man auch so innerlich vielleicht an eine Band wie die Goldies denkt oder so oder keine Ahnung, als Beispiel jetzt oder wir haben ja auch das Glück dann zum Beispiel mit den Türen oder so, können wir ja auch letztlich auf, sind wir, also man aber trotzdem ist natürlich irgendwie die Erwartungshaltung oder beziehungsweise es muss natürlich auch sich irgendwie rechnen und da habe ich auch das Gefühl, dass in den kleineren B-Städten in Deutschland und also die, ich sag mal, die, die Experimentierfreudigkeit doch sehr low ist mittlerweile. Also gerade wenn es halt so um, ja, irgendwie, keine Ahnung, um ja, irgendwie Outer National, experimentelle, Exotika, wie auch immer, Soundwelten geht.
Ja, ich, die warten dann drauf, was ich eben schon meinte. Es gibt also mittlerweile gibt es natürlich auch keine wirkliche Journalie, die mehr, die einem an die Hand nimmt. Ne? Also das ist ja weggebrochen. Also Journalie sage ich jetzt. Also ja, Journalisten, genau. es gibt kein Feuilleton schon kaum mehr. Also man muss sagen, also jetzt so richtig, dass ich um Popmusik kümmere, da gibt es ja quasi nichts mehr. Also ja, kaum. Also kaum, man muss sagen, es wird so ein Feigenblatt, damit es nicht auffällt. Aber es Taz, ne, hat jetzt ihren Kulturteil, Berliner Kulturteil eingestellt.
Strich nicht falsch.
Alter, ja, ich habe das vor kurzem erst mitbekommen. Ich weiß, zum Beispiel die komplett. Ich meine, das ist doch das Zentrum. Um was geht, wo kommen denn die Leute her? Warum ist man denn nach Berlin? Das ist die Hauptstadt. Ja, das ist die Hauptstadt, die irgendwie, also geht es nicht darum, Hauptstadt, das klingt schon so, Hauptstadt. Nee, aber jetzt einfach, das ist eine sehr große Stadt, die international ein ganz hohes Renommee hat, was Kultur und Musik betrifft. Und da werden die Leute nicht unterstützt, die hier auftreten. Aus was, kann mir das jemand erklären? Der Berliner Zeitung, Taz, das ist also Frankfurter Allgemeine, ja, die würde jetzt über ihre scheiß Oper nicht mehr berichten. Das ist genau dasselbe. Also das ist überhaupt nicht mehr verständlich. Das ist, also...
Ja, ich weiß, was du meinst, klar. Ja,
Standard, ja. Burgtheater gibt es nicht mehr, oder was?
Ja. Nee, ich weiß genau, was du meinst, aber haben wir ja an dieser Stelle auch schon neulich, war irgendwann mal Jens Balzer zu Besuch in diesem Podcast und der ja auch relativ lange der stellvertretende Feuilleton-Chef der Berliner Zeitung war.
Ja.
Und als der das noch war, da war ja quasi auch mindestens dreimal die Woche Konzert.
Da gab es immer diese Live...
Ja, die Live-Berichterstattung, das ist total genau, fantastisch genau. Das hat man ja total gerne gelesen und da lässt sich ja im Prinzip auch eine Bewegung rauslesen und da kriegt man
ja
was mit.
Das macht ja auch was.
Ja, das macht
also
was.
Das befruchtet sich gegenseitig. Übrigens wird es beobachtet und dann wird es natürlich besser. Und das ist übrigens auch, man müsste es quasi fast installieren, weil das natürlich auch die Lebensader von Berlin ist. Ich muss es mal ganz klar sagen. Ich will jetzt nicht sagen, von Berlin die DNA, aber es ist mindestens, oder was weiß ich, das Herz oder der Arsch von Berlin, keine Ahnung, ist diese Kultur. Die haben doch nichts, das ist ja nicht schön wie Rom, London, Paris. Ja, das ist eine Kack, also die sieht relativ kacke aus. Und es geht um diese Kulturgeschichte. Ja. Es geht um diese Libertinage und um diese, ja. Aber es geht genau um das. Alleine mit ihr billigen, nur also Techno immer auf die 12, so Tomorrowland oder sowas, das alleine kann es eben auch nicht sein. Die brauchen ja auch wieder so.
Genau, ja? Und also, ja klar. Und
schlechten Techno meine ich jetzt nicht, den guten.
Nee, klar, es gibt ja den guten Techno, aber darüber lässt sich ja auch schwerlich schreiben oder so. Also nur alleine über Techno kann man nicht schreiben. Oder beziehungsweise, klar, Debug
kann
und
man,
so. Haben
man mit Groove mal gemacht.
Haben mit Groove oder Debug oder so, aber es ist auch schwierig. Also man kann über alles schreiben, ist ja auch doof, was ich jetzt gesagt habe. Aber letztlich...
War ich aber mal... Ja. Warte des Monats.
Wir haben nichts gegen den Groove gesagt.
Nur mal so, dass
man kann nicht über alles schreiben, klar. Aber über Musik schreiben ist ja, wie wir wissen, es braucht ja noch die Story drumherum.
Ich finde es auch echt schwierig. Also ich finde es auch teilweise schwierig, dass Musikjournalisten sich nur über die Lyrics hermachen und überhaupt kein Wort mehr über die Musik verlieren. Das heißt im Grunde genommen doch, die Abteilung heißt Musik, ja. Und da gibt es natürlich Texte, das ist auch eine Aufwertung der Musik. Aber dass sie komplett das ausblenden und sich nur über die Texte hermachen und die Texte dann irgendwie nicht taugen, dann ist die ganze Musik im Eimer und so, mag ja sein, aber das ist nicht statthaft, muss ich ehrlich sagen, ist nicht.
Das stimmt, insofern war es schon schön, wenn dann in der Groove oder Debug irgendwie auch über, ich sag mal, die Beschaffenheit der Sounds, Patterns und so weiter und so fort geschrieben wird. Also Musikanalyse auch. Wir haben jetzt ja auch gerade gar nicht mehr, wir haben gar nicht über Inhalte gesprochen, ne? Aber haben wir
können
nicht.
Können wir gerne machen.
Können wir gerne noch kurz machen, ne? Also ja, Operation Schönheit, vielleicht möchtest du ein paar Worte zum Titel verlieren?
Also ja, Operation Schönheit ist selbst, wie der Titel ja offensichtlich auch einfach mal
Schönheitsoperation gedreht.
Keine Schönheits-OP.
Ja, genau.
Sondern eine missratene, also es ist bei Operation selber hat ja was Militärisches und das ist im Grunde genommen, das sind Gegensätze, also Schönheit als kommt ja ursprünglich von der Wahrheit, dem Reinen verpflichtet und so, ne? Da kommt das ursprünglich mal her und Operation hat natürlich, wie ich schon meinte, was sehr Militärisches, also man will im Grunde genommen, man geht voran, um jetzt die Schönheit zu operieren, man geht jetzt, man man möchte das jetzt sozusagen ja losmarschieren, um die Schönheit einzufangen. So, das ist das Spannungsfeld. Und es geht natürlich in letzter Konsequenz geht's um Optimierungszwang, um all diese Phänomene, die da auftauchen, die natürlich mit diesem rein ästhetischen Vorstellung von Schönheit, die meines Erachtens völlig falsch ist, also diese Vereinfachung und darum geht's im Kern.
Ja, also um den Widerspruch von diesem Optimierungszwang, der ja irgendwie die ganze Zeit in super vielen Lebensbereichen auch kulturell da ist, hat natürlich auch viel mit Vermarktung und Vermarktungsstrategien zu tun, Verwertbarkeit von Kunst und allem und natürlich auch der Selbstvermarktung mit Sicherheit spielst du auch darauf
ganz
an.
Genau,
natürlich,
ja.
Also wenn man an, du bist ja jetzt auch bei Instagram seit dem neuesten.
Ja, fuck, ich hab's gemacht.
Ja, also da
bin allerdings auch pures Insta-Gold.
Du bist Insta-Gold, auf jeden Fall.
Ich muss dazu sagen, die bei den Texten, also bei einigen nicht, aber bei den meisten oder bei vielen auf jeden Fall, hat die mit mir die Texte gemacht, die Musik jetzt nicht. Also einmal hat er mal eine Melodie beigesteuert, wo man so am Trällern war. Und bei Operation Schönheit hängt auch Jens Friebe mit drin. Also ich helfe ihm auch bei seiner Musik und so und wir helfen uns gegenseitig und es ist dann quasi mein Lektor mindestens.
Ja.
Und teilweise ist es auch so, da sitzt man so dran und man wirft sich so gegenseitig die Lines zu.
Ja. Ja. Co-Writing, genau, aber das ist auf jeden Fall, es gibt auch noch Englische. Mittlerweile gibt es ja dann doch auch, also es gibt ja bei dir, weiß nicht, ist nicht immer paritätisch, aber es gibt immer wieder auch englische
Nummern. Ungefähr jetzt.
Ungefähr aber, schon halb, ne?
Doch, ja.
Genau, und bin ich gespannt. Wir haben es ja extra jetzt auf unserem Sublabel Fun in the Church rausgebracht, das bringt das Album. Auch natürlich, weil das ein bisschen mehr internationale Strukturen auch bedienen kann, weil es halt internationale Vertriebspartner gibt. Die gibt es bei Staatsack theoretisch auch, aber ist nicht darauf ausgelegt. Ist eher so Deutschsprecherraum. Genau, und dann fand ich es irgendwie lustig, dass du dann natürlich den Titel Operation Schönheit hast. Weil ich dachte so, ah ja, okay.
Das stimmt ja schon wieder mit Hinblick,
also für die auch Engländer schon wieder schwierig.
Auch mit Öl bei Mofe, jetzt gibt es das aber auch.
Ja, aber da habe ich dann auch gedacht, egal. Mir wird auch immer wieder gesagt von vielen Leuten, die nicht Deutsch
sind. Die hören auch gerne Deutsch.
Ja, und das ist mittlerweile auch gar nicht mehr so ist. Und dass sie das irgendwie auch, also es gibt ja auch total viel International Music, Leute hören Musik aus dem Iran und aus dem Senegal und keine Ahnung, das versteht
läuft,
man
Deutsche, auch. Das läuft in der Welt Musik.
Ja, also die
gibt's immer läuft in der Welt,
die gibt es auch nicht mehr. Nein, aber man stellt total fest.
Und ich verstehe sogar die Issues damit,
ja.
Aber es ist tatsächlich so, dass es einfach super gut gepasst hat und irgendwie,
ja,
es ist ein toller Titel, sag's jetzt mal so. Und man muss dazu sagen, die Briten halten immer noch ihre Region relativ zu, außer du bist jetzt selber bei einem britischen Label und kommst da raus und oder es sind ganz wenige Ausnahmen, also muss man jetzt leider dazu sagen.
Es ist schwer durchzukommen auf jeden Fall.
Es funktioniert, wenn ich da bin, funktioniert es prächtig.
Ja. Also
ich bin nur
ist,
leider viel zu selten da.
Also das
aber in einem gestern, nee Quatsch, heute habe ich bei meinem Klogang habe ich irgendwie in mein Handy geschaut und da gibt's von ich weiß gar nicht, ist das ein Label oder was? Piccadilly Records, auf jeden Fall aus Manchester und die haben ganz ganz toll auch über die Platte geschrieben. Also es gibt schon im Ausland dann immer wieder mal was.
Ja, wir haben auch einen Vertrieb ja auch, der da dran sitzt, auch tatsächlich in England, in Bristol, Republic of Music, die da auch totale Fans sind und so. Und ich glaube, das ist auch jetzt irgendwie auch von Rough Trade Mail Order bis, keine Ahnung, zu Boomcat und so, haben das alle am Start und auch auf dem Schirm. Aber trotzdem ist es nicht so leicht, da irgendwie
das unterzukriegen.
Das ist Wahnsinn. Also das ist einfach, es gibt so eine Grenze und es ist schlussendlich ja auch wie bei uns auch, ist ja alles Tresengeschäft, wenn man so möchte. Also man kennt sich vom Tresen, wir kennen uns auch vom Tresen und die Journalisten und Radioleute. Also es ist halt überall irgendwie People-Business, wie man so schön sagt, und das ist natürlich in UK erst recht so und natürlich aber jetzt auch in den letzten 2 Jahren Corona schwierig mit Leuten aus UK hier am Tresen zu stehen und so weiter. Also
gibt es natürlich die Brexit-Geschichte
auch noch. Natürlich auch noch, aber es ist halt einfach Wahnsinn. Also ich würde nur sagen, es ist halt, da ist das Internet auch nur einfach nur ein leeres Versprechen. Also am Ende wird das Wesentliche dann doch noch in der Realität besprochen und da lernt man sich kennen und wenn man sich da sympathisch ist, dann entwickeln sich Drähte wirklich oder so.
Ist tatsächlich auch so, klar. Also das ist schon eine direkte Angelegenheit auch, ob ich dann jemanden einen Livestream zu dem, dass ich jemanden live sehe. Der Unterschied dürfte im Grunde genommen kein großer sein. Das ist aber dann doch.
Ja,
ist das, ja? Das ist auch zum Beispiel selbst das, mit dem man natürlich dann reden und dann zu wissen, okay, das ist eine ganz andere Veranstaltung dann.
Ja. Komplett, ja, genau. Aber wie gesagt, trotzdem, wir sind da natürlich immer noch dran und geben Druck. Das Problem ist natürlich, jeder aus Zentraleuropa möchte in UK stattfinden, genau wie auch alle aus Amerika in UK stattfinden wollen und natürlich aus Nordeuropa und keine Ahnung, aus natürlich aus Japan und aus Asien auch. Also weil alle natürlich wissen, dass London natürlich der
Umschlagplatz. Deutschland, ich sag mal so, bis auf jetzt so ein paar, also wer es wirklich geschafft hat, international Aufmerksamkeit zu erregen, also auch in Britannien oder eben, also UK oder eben auch Amerika, ist eigentlich im Grunde genommen immer das Klischee des Deutschen. Also es gab so gut wie keine Ausnahme. Ich hab da letztens auch nochmal drüber nachgedacht. Das ist richtig, richtig krass. Also Kraftwerk, kalt, deutsch, ne, also so. Dann, was weiß ich, Krautrock, Stur, Stubber,
genau, also immer also gerade die Dinger.
Genau. Und Duff.
Ganz
harte Geschichten und so.
Ja.
Einstürzende Neubauten, das ist das Einzige, was an zwei Wörtern hintereinander, das überall gesprochen wird, in Musikerkreisen auch verrückt.
Genau, und klar halt, und Trio beinahe, also die hätten es um
genau, mein Haar geschafft. Genau, und die letzten, die es gemacht haben, das ist wirklich tatsächlich Rammstein.
Absolut.
Und natürlich auch hart.
Ich finde, deine Sachen sind irgendwie anschlussfähig. Also ja. Sie haben auf jeden Fall, aber du hast natürlich auch ein, ja, irgendwie Outer National Exotica, Incredibly Strange Music, super viel 60s, irgendwie Psychedelik, also da ist da auch, keine Ahnung, wegen meiner auch aus dem Asiatischen her, also das ist ja, also es hat, glaube ich, so ein bisschen Oriental, so auch immer drin, also du hast auf jeden Fall natürlich so eine gewisse deutsche Stoik da drin, irgendwie die auch irgendwie ganz klar zu definieren ist, glaube ich, aber du hast schon noch auch, lässt noch sehr viel rein von, ich sag mal, von deinen Reisen und von den Gewürzen.
Ja, es ist eben auch nicht so kalt, wie man diese Musik machen könnte. Könnte ich sogar ziemlich gut. Habe ich auch keinen Bock. Es ist tatsächlich immer auch ein bisschen Soul Food. So, ne? Es ist also die grundsätzliche Melancholie, die mich durchströmt, die ist dann halt auch da immer mit drin. Und
auf jeden Fall Soul Food, wir haben so eine Liste, so eine Playlist und da kann jeder Gast hier ein paar Sachen reinhauen, kommentiert, was für dich so Soul Food, also quasi für Empfehlungen, was du quasi, wo du sagst, das sollten sich die Leute da draußen mal anhören oder das höre ich gerne oder, also fällt dir da spontan vielleicht so aus dem eigenen Dunstkreis, aus den 60ern, aus den 80ern?
Oh Mann, also Omar Khurshid, ich meine, das ist so ein, das ist jetzt ganz alt, aus den 60ern, das ist eher so Surf, Koray, jetzt weiß ich immer nicht, ist Koray oder Khurshid, ich glaube Khurshid ist aus Syrien. Das ist auf jeden Fall immer gut. Ansonsten, ich finde aus Brüssel gerade so eine ganz, weiß ich nicht, wie alt ist sie, sowas wie Mitte, Ende 20, die nennt sich Naomi Klaus und Naomi und Klaus geschrieben mit K und die ist echt super, finde ich echt cool. Dann habe ich andere, die lerne ich halt immer auf den Festivals kennen, auch in Frankreich, da habe ich eine andere in Paris kennengelernt, eine andere Band auf dem Festival, die heißen Dame Area, die sind aus Barcelona und ich am 2. Juni im SO 36 und da habe ich noch überlegt, die einzuladen und so. Okay. Und das ist aber, die hätten es auch gemacht, aber es ist zu kompliziert, keine Sau kennt die, sie werden irgendwann mal bekannt werden. Mir ist der Laden zu groß, da gehen 900 Leute rein.
Genau.
Und Felix Kubin hat ja gesagt.
Das ist ja auch toll. Und Felix können wir natürlich auch gerne was in die Liste reinhauen.
Genau, Felix Kubin ist natürlich auch super. Allerdings ist Patrick Catani natürlich, darf ich auf keinen Fall vergessen.
Welche Inkarnation von Patrick Catani packen wir in die Playlist? Also es gibt ja so viele.
Ja,
welcher
Candy Hank, glatt die was hat er denn da jetzt gerade? Oh Mann, ich komme jetzt nicht mit Titeln. Nee,
okay, wir nehmen was von. Du kannst mir noch schreiben. Also was
natürlich nehmen
wir
von Cobra Killer übrigens. Cobra Killer.
Cobra Killer. DJ Team auch am 2. Juni im SO 36. Die nehmen wir auch mit in die Liste.
Immer gut. Von Jens gibt es bald eine neue Platte. Da gibt es auf jeden Fall.
Es gibt noch leider
keine. Müsste ich jetzt auch einen Titel nennen, den ich aber auch nicht drauf habe.
Aber die ist ja eh noch nicht draußen. Deswegen können wir sie nicht in eine Playlist packen. Also nehmen wir was Altes von Jens Friebe. Dann nehmen wir was von. Du hast wie viele Platten mit Jens bereits gemacht? 3?
Ja, drei, ne? Mindestens, ja.
Drei oder vier?
Also er wird ja jetzt irgendwie alleine oder ohne mich auftreten, aber beim Musizieren sozusagen, beim Entwickeln noch so und im Studio helfe ich natürlich total gerne und das ist mir eine ehrenvolle Aufgabe und so. Und wir sind ja eh befreundet und so. Man muss natürlich jetzt auch nochmal Andreas Spechtel nennen.
Andreas Spechtel,
auch,
absolut. Das ist,
Gina Dorio darf man auf keinen Fall vergessen. Und so geht's dahin.
Genau, die haben jetzt alle, genau, Golden Showers gibt es ja leider nichts im Netz, ne? Das wäre irgendwie
die,
eigentlich mal.
Es gibt tatsächlich Platten, aber die sind halt echt, das ist noch.
Das muss mal jemand machen, ne?
Prä-Internet. Also es gab schon das Internet, aber man hat damals eben, das war übrigens eine Ehrensache, dass man eben sich nicht filmen lässt. Es gibt wenig Filmmaterial, es gibt ein bisschen Filmmaterial, ja. Es gibt wenig Fotos. Man hat damals in den Läden sich noch nicht mal fotografieren trauen. Und man hat auch eben im Internet sich darum gekümmert, dass das da auftaucht.
Es gibt so ein bisschen was, aber es gibt
ganz wenig. Und ich finde es vor allem, haben einige sich natürlich, The Golden Showers natürlich, man findet sich dann schnell in einer anderen Abteilung wieder. YouPorn lässt grüßen, aber das, so als Musik ist es schwierig. Es gab eine andere Band, die sich dann auch so genannt hat, aber wir waren
ich habe mal gesucht, aber man findet dafür jetzt nichts bei den gängigen Streaming-Portalen oder so. Ja. Aber gibt es von
die Rasi noch? Muss man sich auch einmal wieder anhören.
Gibt es die Nasenflöten auch als, gibt es da auch Aufnahmen im Internet? Ich weiß nicht, wir können ja mal schauen. Und Rasi, wie hieß der nochmal?
Ja, Rasi,
Boy from Brazil gab es noch, ne?
Pharao Chromium. Genau, das ist schon, das ist ein verrücktes Zeug dabei.
Da können wir auf jeden Fall was reinhauen, genau. Ich würde sagen, also wir halten fest, Operation Schönheit ist erschienen, lässt sich, genau, streamen als Vinyl oder CD kaufen. Es gibt die große Chris Immler Release Party am 2. Juni im SO36.
Yes.
Mit Cobra Killer und Felix Kubin. Und es gibt sowieso super viele Tourdaten überall. Einfach mal auschecken auf deiner Internetseite oder deinen sozialen Medien. Chris, ich bedanke mich herzlich fürs Kommen und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, war mir eine Freude. Peace out.
Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge, die Berliner Songschreiberin Nicht Seattle, die Ende April bei Staatsakt ihr Album Kommunistenlibido herausbringt.